Einen schönen guten Abend und hallo. Am Mikrofon begrüßt Sie Antje Dechert. Schön, dass Sie zuhören. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir scheint es manchmal so, als gäbe es in der öffentlichen Debatte derzeit nur noch gut oder böse, richtig oder falsch, Freund oder Feind. Zwischentöne verschwinden, die eigenen Überzeugungen dagegen werden umso lautstärker vertreten. In der kommenden Stunde Theologik fragen wir deshalb, warum es aktuell so schwer fällt, den eigenen Standpunkt zu verlassen und einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Was braucht es eigentlich für gute Kompromisse? Dazu heute bei uns im Gespräch der Theologe Stefan Seidel. Außerdem hat unsere Reporterin Katharina Zeckau an einem Seminar für gewaltfreie Kommunikation teilgenommen. Und wir haben Menschen gefragt, wofür sie die rote Linie verläuft, ab der sie sagen, keine Kompromisse mehr. Sie hören Bayern 2 und jetzt erstmal Musik von Kyle Eastwood und Diana King. Why can't we live together? Ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft braucht es Kompromisse. Sie sind das Wesen der Demokratie. Man geht offen auf andere zu und lässt Zwischentönen Platz, ringt nach einem Mittelweg, der im Optimalfall für alle eine Win-Win-Situation ist. Doch in vielen aktuellen Debatten, wie um den Klimawandel, um Fragen sozialer Gerechtigkeit oder der Wehrfähigkeit Deutschlands, geht es für viele Menschen um so Grundsätzliches, dass es ihnen schwerfällt, Kompromisse einzugehen. Christina Dümer hat drei Aktivistinnen gefragt, wofür sie die rote Linie zum faulen Kompromiss verläuft.
Martin Pilgram ist seit vielen Jahren bei Pax Christi in der Erzdiözese München-Freising aktiv und Vorsitzender der Internationalen Katholischen Friedensbewegung, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Franzosen gegründet wurde mit dem Ziel Aussöhnung.
Heute ist eins von den Hauptanliegen von Pax Christi die aktive Gewaltfreiheit. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass möglichst wenig Rüstungsgüter in die ganze Welt aus Deutschland geliefert werden, weil am Ende weiß man nie, wohin das geht und wer dann welche Konflikte mit den aus Deutschland gelieferten Rüstungsgütern austrägt. Man hat lange Zeit zur Bekämpfung vom IS in die Türkei Rüstungsgüter geliefert, gerade so Gewehre und Maschinenpistolen. Die sind dann einfach verkauft worden und sind jetzt irgendwo wiederzufinden, aber nicht da, wo man sie eigentlich einsetzen wollte.
Pax Christi setzt sich prinzipiell für Gewaltfreiheit ein. Wie positioniert sich die Menschenrechts- und Friedensbewegung angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in puncto Waffenlieferungen an das Land?
Wie weit kann man da gehen? Was heißt an der Stelle Selbstverteidigung und was heißt keine Selbstverteidigung mehr? Ich denke, man muss jedem in der Ukraine auch zubilligen, dass er für sich die Entscheidung trifft. Und die Frage ist dann, was liefert Deutschland dazu oder wie unterstützt Deutschland die Ukraine? Unsere Unterstützungsleistung wäre eher, was auf der humanitären Ebene wie auf der militärischen Ebene. Waffen zur Verteidigung würde ich vielleicht gerade noch zustimmen, aber Waffen, die eigentlich nur Angriffswaffen sind, die würde ich immer ablehnen.
Eine klare, aber kompromissbereite Haltung. Es gibt allerdings auch Themenfelder, bei der Pax Christi keine Kompromisse eingeht, sagt Martin Pilgram.
Todesstrafe ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir sagen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Genauso wie Atomwaffen sind für uns auch keine Diskussionsgrundlage. Ja.
Andrea Rückert ist evangelische Pfarrerin und Religionslehrerin im Schuldienst und Aktivistin bei der letzten Generation. Sie engagiert sich auch in einem Verein, der Partnerschaften zwischen Schulen in Tansania und Deutschland vorantreibt. Von dortigen Kolleginnen hat Andrea Rückert erfahren, welche Auswirkungen die Klimakrise in Tansania nach sich zieht. Überschwemmungen, vertrocknete Felder. Andrea Rückert war tief berührt.
Und wenn man das wirklich so vor Augen geführt bekommt, was schon heute Auswirkungen der Klimakrise sind und wie ja, ganz grundlegende Menschenrechte damit Füßen getreten werden, durch etwas, was verursacht ist, durch unsere Lebensweise, vor allem hier im globalen Norden, dann ja, ist eine Frage, was tut man dagegen? Ignoriere ich das jetzt? Schiebe ich das jetzt weg? Oder versuche ich dagegen anzugehen?
Vor vielen Jahren schon hat Andrea Rückert Umweltprojekte an ihrer Schule auf die Beine gestellt, ihr eigenes Leben umgestellt. Sie ist zum Beispiel viel mit dem Rad und den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, demonstriert. Aber immer wieder kam die Frage auf, reicht das oder sind das nicht immer noch viel zu viele Kompromisse? Braucht es nicht viel größere Aktionen?
Und irgendwann stellt man fest, es reicht halt alles trotzdem bei Weitem nicht. Also die Politik tut zwar was, aber sie tut bei Weitem zu wenig, was sie tun müsste, um irreversible Vorgänge zu verhindern, also um die Klimakipppunkte zu verhindern. Und wenn es, denke ich, eine Chance gibt innerhalb der kurzen Zeit, die uns bleibt, dann ist ziviler Ungehorsam ein Mittel, das in der Geschichte Umschwünge möglich gemacht hat, die niemand für möglich gehalten hat vorher.
Ziviler Ungehorsam als Aktivistin bei der letzten Generation. Andrea Rückert ist sich bewusst, dass sie bei Aktionen den Alltag ihrer Mitmenschen stört.
Das, was wir machen, wenn wir Menschen in ihrem Alltag stören, ist nicht angenehm. Und keiner von uns tut es gerne. Ich tue das auch überhaupt nicht gerne. Und du kannst nicht ausschließen, bei dem, was wir tun, ich würde sagen, du kannst es grundsätzlich nicht ausschließen als Mensch, Schuld auf dich zu laden. Für mich ist es keine Lösung, dann zu sagen, okay, damit ich keine Schuld auf mich lade, tue ich das nicht, weil ich finde, damit lade ich noch viel mehr Schuld auf mich auch, weil ich eben einfach verdränge, wie es anderen geht. Und ich denke aber eben auch dadurch, dass mir sehr bewusst ist, dass ich als Mensch immer Sünderin bin, dass ich immer auf Gottes Gnade angewiesen bin, ja, mich dem unterstelle, das für mich auch ja, eine entlastende Funktion hat, weil ich weiß, ich kann nicht alles machen. Ich bin auf Gnade angewiesen.
Auch Yannick Hahn ist Aktivist. Er engagiert sich im Verein Tax Me Now für mehr Steuergerechtigkeit. Bei Tax Me Now haben sich vor allem vermögende Erben zusammengeschlossen, die dafür kämpfen, dass extremer Reichtum mehr besteuert wird. Kompromisslos fordert Yannick Hahn die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, ein gerechteres Steuersystem und eine höhere Erbschaftssteuer. Yannick Hahn hat selbst geerbt und sich gewundert, wie hoch seine Arbeit und wie wenig sein Erbe besteuert wurde. Das fand er ungerecht.
Und ich glaube, beim Steuersystem gibt es viele Kompromisse, die man eingehen kann. Man kann zum Beispiel sagen, dass auf Arbeit die Steuern gesenkt werden müssen und dafür auf Vermögen erhöht werden müssen. Man kann aber auch überlegen, wie kann eine faire Erbschaftssteuer aussehen. Es ist heute so, dass gerade die höchsten Erbschaften die geringsten Steuern zahlen. Und das kann ja aus einer Gerechtigkeitsperspektive eigentlich nicht gehen. Und da kann man gut auch überlegen, wie kann man das austarieren, also dass die Leute auch Häuser erben können, dass gerade die Omas Häuschen erben, nicht sofort besteuert werden, aber dass eben auch die wirklich viel erben, ihren fairen Beitrag am Ende zahlen.
Wo hört sie auf die Kompromissbereitschaft? Das waren ganz persönliche Statements von Aktivisten und Aktivistinnen, die Christina Dumas für uns befragt hat. Und gleich sprechen wir mit einem, der sagt, wir brauchen dringend wieder mehr Kooperation, denn die zunehmende Kompromisslosigkeit verstärke nur die vielen brennenden Gesellschaftsfragen, für die wir aktuell nach Lösungen suchen. So die Analyse von Stefan Seidel in seinem in Kürze erscheinenden Essay Entfeindet euch. Mehr davon gleich nach diesem Song von Jack Johnson, Better Together.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things. Like a shoebox of photographs with sepia tone loving.
Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Sie hören Bayern 2 und das war Musik von Jack Johnson mit Better Together. Zusammen geht's besser. Und das meint auch der Theologe und Journalist Stefan Seidel. In seinem neuen Essay Entfeindet euch schlägt er Auswege aus Spaltung und Gewalt vor. Das 128 Seiten starke Plädoyer für ein neues Wir erscheint am 7. März im Claudius Verlag. Ich habe vorab schon einen Blick in ein Rezensionsexemplar werfen können und Stefan Seidel war mir vor der Sendung aus Leipzig zugeschaltet. Hallo, Herr Seidel.
Ja, hallo, Grüße aus Leipzig.
Herr Seidel, in Ihrem Essay Entfeindet euch. Machen Sie eine Rückkehr der Feindschaft in unserer Gesellschaft aus? Die Zeit hat sich verhärtet. Mit diesem Satz beginnt Ihr Essay. Woran machen Sie das fest, diese Rückkehr der Feindschaft?
Ich denke, dass das ein Stück auf der Hand liegt und für viele zu beobachten ist, wie sich eine Schärfe auch in gesellschaftliche Diskurse eingeschlichen hat, die so stark zwischen Freund und Feind, gut und böse, richtig und falsch unterscheidet, dass wir kaum noch sozusagen aus diesen Polen, aus diesen Schützengräben des Gegeneinanders herausfinden. Und oftmals beobachte ich eben auch, dass immer wieder zurückgekehrt wird zu bestimmten Reizthemen, Reizworten, die sozusagen nahezu automatisch die Gegenseite triggern und Schaum vor den Mund produzieren.
Woran denken Sie da ganz konkret gerade?
Ich denke, leider haben sich zum Beispiel die Klimadiskussionen in diese Richtung verschoben, dass man sozusagen jetzt einen Block von Klimaschützern ausmacht, die hier sozusagen allen gesellschaftlichen Wohlstand oder alles aufkündigen wollen, an den alten weisen Mann heran wollen, alles neu machen wollen.
Die Klimaterroristen, wie sie manchmal genannt werden zum Beispiel?
Genau, wo es dann auch sozusagen nur um dieses Gegeneinander der Meinungen, der Protestieren geht und nicht um die Sache zum Beispiel. Ne, kann man ja sprechen, wie CO2-Ausstöße am wirksamsten oder am konsensmäßigsten reduziert werden. Darum geht es aber gar nicht, sondern nur um dieses möglichst klare und kategorische Ausschalten der Gegenseite. Und dasselbe ist, das liegt auch ein Stück in der Natur der Sache mit den Krieg- und Friedensdiskussionen, dass so ein vereinfachtes Schema über die Frage gelegt wird, bist du richtig, bist du falsch, bist du am Ende auch gut oder böse, macht sich dann an Pro- und Kontra-Waffenlieferungen zum Beispiel fest und sofort ist man in Schubladen, ist man in Ecken und ein Gespräch, ein Dialog, eine Suche nach Kompromiss, nachdem wir ja hier auch unterwegs sind, ist dann faktisch schon ausgeschlossen. Da geht es sozusagen um Sieg oder Niederlage, du oder ich. Ja. Nicht aber du und ich, also wir zum Beispiel.
Genau, also Sie beobachten so ein sich gegenseitiges Ausschließen in der Debatte. Es geht nicht darum, gemeinsam zu einem Konsens zu kommen, sondern sozusagen die eigene Haltung durchzusetzen und die andere Haltung, ich sag's jetzt mal mit einem saloppen Begriff, zu canceln.
Und das geht oft damit einher, dass Pauschalkategorien auf die andere Seite gelegt werden. Natürlich handgreiflichsten bei der Kriegsfrage, dass dann sozusagen eine Partei kollektiv auch dämonisiert, stereotypisiert wird und man sozusagen gar nicht mehr aus so einem monolithischen Block irgendetwas Unterscheidendes und damit aber auch vielleicht Ansätze für nicht gewaltförmige Lösungen des Konflikts zu finden. Und darauf käme es aber an und da müssen wir raus aus diesen Kollektivzuschreibungen und Pauschalkategorisierungen, den Dämonisierungen des anderen.
Mit Partei meinen Sie jetzt eine politische Partei oder Diskussionspartei?
Eine Diskussionspartei, ja. Genau. Mhm. Na, das ist erstmal jenseits der parteipolitischen Fragen.
Mhm. Apropos Waffenlieferung, Sie kritisieren in Ihrem Essay den Begriff der Zeitenwende, den Bundeskanzler Olaf Scholz ja im Zuge von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine etabliert hat. Viele haben damals ja gesagt, der Kanzler war da mit seiner Beobachtung einfach nur realistisch. Warum ist der Begriff in Ihren Augen problematisch?
Weil er eine Wende hin zu etwas in meinen Augen sehr Unguten und Gefährlichen ist, nämlich einer Militarisierung des Denkens und Handelns, das sozusagen so stark auf militärische und gewaltförmige Lösungen getrimmt ist, dass andere Wege immer mehr aus dem Blick geraten. Und ich denke aber, für Lösungen, die sozusagen auch ein Stück sich der Humanität verpflichtet fühlen, der Bewahrung menschlichen Lebens, sind wir nach wie vor angewiesen auf nicht gewaltförmige Konfliktlösungen. Denn der Preis dieser Zeitenwende, der ist einfach ein unheimlich hoher, nämlich das Intensivieren von militärischen Konfliktlagen und Konfliktführungen. Und das wird ja immer nicht gesagt, dass das aber ein Hochschrauben auch der Leichenberge ist zu hoch und den können wir nicht einfach so durchwinken. Und da denke ich, wird mit der Zeitenwende das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und sich abgeschnitten von anderen Lösungsformen, die wir aber brauchen im Namen sozusagen der Menschlichkeit.
Bleiben wir nochmal beim Thema. Letzte Woche haben ja auch die deutschen katholischen Bischöfe ein neues Friedenspapier vorgestellt bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Augsburg. Einer der Autoren des Papiers ist der Experte für theologische Friedensforschung, Professor Heinz-Günther Stoppe. Und der hat bei der Vorstellung des Papiers auch ein deutliches Plädoyer gegen diese atomare Aufrüstungsrhetorik, Nuklearwaffen, überhaupt das ganze scheinbar neue Wettrüsten, was sich da zumindest verbal ankündigt aktuell in den Debatten. Er sagte dann aber auch mit Blick auf Putin und dessen Drohungen, ja, ehrlich gesagt bin ich doch auch froh, dass es NATO-Staaten mit Atomwaffen gibt. Also so ein echtes Dilemma eines Friedensforschers, der auch sagte, ich verorte mich total im Pazifismus, aber aktuell bin ich auch irgendwie fast ratlos. Was wäre denn da ein Ansatz, da aus diesem Dilemma wieder rauszukommen? Wo sehen Sie Ansätze, gerade auch im Hinblick auf den Konflikt in der Ukraine?
Betritt man einmal dieses Feld der entfesselten Gewalt, das ein Krieg ist, und hat nur die Kriegslogik an der Hand, dann landen wir bei diesen Zerstörungsausmaßen, die sich jetzt langsam abzeichnen, und die sind immer auch Selbstzerstörungen. Vom Christlichen her gibt es hier noch eine andere Logik, einen anderen Weg, und der ist an vielen Stellen in der Bibel greifbar, besonders und verdichtet aber in der Bergpredigt Jesu, und die, denke ich, jetzt ist vielleicht ein Stück ein Auftrag von Kirche und Christen, diese Gedanken einzuspielen. Und das ist der Versuch sozusagen, ja, aus der Gewaltspirale herauszutreten, auch erst einmal eine Unterbrechung zu finden, eben nicht der Gewalt zu trauen, sondern ihr zu misstrauen und in eine Haltung, in eine innere Haltung erstmal zu kommen, die das polarisierte Denken aufbricht. Und sozusagen, das ist der Hintergrund von einem Gott ausgeht, einem absoluten im Hintergrund, der die Liebe ist und alle umfasst, also die Guten und die Bösen, die Gerechten und Ungerechten heißt es dort, sodass man erst einmal herauskommt aus diesem Tunnelblick der Feindschaft und kommt man einmal in dieses Denken und in diese andere Logik, ergeben sich oft zwangsläufig auch andere Folgen, zum Beispiel auch, dass sich ein anderer öffnet, ne, oder dass sozusagen Wege für Dialog, Kompromiss überhaupt erstmal eröffnet werden und nicht von vornherein vernagelt werden.
Aber übersetzt in die aktuelle Politik hinein, würde das was bedeuten? Also nochmal versuchen, auch einen russischen Diktator an den Verhandlungstisch zu holen?
Das würde bedeuten, noch in einem viel, viel höheren Maße Diplomatie zu intensivieren auf allen Kanälen und in allen denkbaren Formaten und Formen, von der Basis, wo bis heute in bewundernswerter Form auch ukrainische und russische Menschen Versöhnungswege suchen, bis hin zu den natürlich führenden Politikern auch vertrauensbildende Zeichen zu setzen. Ein Stück aus dieser Angsteskalation, dieser gegenseitigen herauszutreten, die sich ja immer nur höher schaukelt. Wir erleben ja seit 2 Jahren nicht irgendwelche Fortschritte, sondern nur Verschlimmerungen und einfach auch auf diesem Weg zu vertrauen. Aber da fehlt es dann am Ende auch an Mitteln, wenn 100 Milliarden Sondervermögen für militärische Waffensysteme der unvorstellbarsten Art am Ende auch ausgegeben werden. Fehlt das bei der Unterstützung von zivilen Konfliktlösungsmöglichkeiten? Überdies noch gefährdet es auch den sozialen Frieden im Inneren, weil das natürlich bezahlt werden muss. Und das erleben wir jetzt gerade. Da ist natürlich an der schwächsten Stelle auch der Ansatz sozusagen bei sozialstaatlichen Maßnahmen. So gerät man in immer tiefere Formen der Spaltung und des Unfriedens hinein, der dann im Fortgang auch friedliche Konfliktlösungen immer unmöglicher macht.
Sagt der Theologe und Journalist Stefan Seidel. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke Ihnen.
Heimatsound von Andrew Applepie war das mit dem Song Fridays for Future hier auf Bayern 2. Sie hören Theologik heute rund um das Thema Kompromiss. Grundvoraussetzung für gute Kompromisse ist eine gelungene Kommunikation. In den 1960er Jahren hat der Psychologe Marshall Rosenberg die Methode der gewaltfreien Kommunikation begründet, die sich dann vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitet hat. Das Symboltier der gewaltfreien Kommunikation ist übrigens die Giraffe, weil sie ein großes Herz hat, das größte unter den Landtieren, und einen langen Hals, was ihr den nötigen Abstand gibt, das Geschehen zu überblicken. Deshalb wird die Kommunikationsmethode auch Giraffensprache, aber auch Sprache des Herzens genannt. Wie funktioniert das genau und was erhoffen sich Menschen von dieser Art des Miteinandersprechens? Katharina Zeckau hat einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation besucht und Teilnehmende zu ihrer Motivation befragt.
Das Alten- und Servicezentrum im Münchner Stadtteil Solln. An einem milden Wintersonntag haben sich hier ausnahmsweise keine Senioren, sondern 2 Handvoll junge bis mittelalte Erwachsene in einem Stuhlkreis versammelt. 5 Männer und 4 Frauen zwischen 30 und 50 Jahren stecken in kleinen Gruppen ihre Köpfe zusammen. Warum sie heute hier sind?
Da ich mich ganz oft in Situationen befinde, in denen ich das Gefühl habe, nicht wirklich das zu äußern, was ich denke und möchte, und eher der anderen Person einen Gefallen tue. Und genau deswegen dachte ich, ist doch die gewaltfreie Kommunikation ein ganz gutes Mittel, um zu lernen, wie ich anderen Menschen sagen kann, was mein Bedürfnis ist, ohne sie aber vor den Kopf zu stoßen.
Dass es eine Möglichkeit gibt, die ich bisher häufig nicht geschafft habe, Beziehungen im Fließen zu halten. Das erhoffe ich mir davon, ja.
Ich habe in meinem privaten Umfeld Leute erlebt, die Seminare in der gewaltfreien Kommunikation schon gemacht haben und die eine tolle Entwicklung gemacht haben. Und das hat mich beeindruckt und dazu gebracht, selber auch mal auszuprobieren, ob das was für mich sein könnte.
Durch den hellen Seminarraum schwirren Worte wie Wertschätzung und ärgerlich. Klarheit und verstehen wollen. Die Teilnehmer machen gerade eine Übung in Empathie, versuchen, sich in einem fiktiven Streitgespräch in ihr Gegenüber einzufühlen und dessen mögliche Reaktionen zu formulieren.
Weil du dir mehr Wertschätzung gewünscht hättest.
Konzentriert werden Formulierungen abgewogen, Gefühle und Bedürfnisse, aber auch Gefühle und deren Interpretationen auseinandergepflückt. Am heutigen dritten Kurstag haben die Teilnehmer längst verinnerlicht, dass gewaltfreie Kommunikation zunächst vor allem sortieren bedeutet. Trainer Alexio Schulze-Castro erklärt.
Wofür die gewaltfreie Kommunikation bekannt ist, ist das Vier-Schritte-Modell von Rosenberg. Der erste Schritt ist die Wahrnehmung, das zweite ist Gefühl, das dritte ist Bedürfnis und das vierte ist die Bitte. Und bei jedem dieser vier Schritte gibt es immer eine Unterscheidung, die wir treffen. Da geht es darum, Dinge auseinander zu sortieren. Und bei der Wahrnehmung versuchen wir wirklich, die Fakten zu trennen von unseren Interpretationen. Weil das innere Erleben kann natürlich bei Menschen unterschiedlich sein. Und wenn wir eine Störung ansprechen, versuchen wir, uns zunächst mal nur auf die Fakten zu beziehen, die der andere mit uns teilt. Und dadurch entsteht schon mal eine Verbindung, wo ich sage, der andere hört mir noch zu.
Der amerikanische Psychologe Marshall Rosenberg entwickelte den Ansatz der gewaltfreien Kommunikation, kurz GFK, in den 1960er Jahren. Mit diesem Modell können Menschen lernen, einander wirklich zuzuhören und sich offen mitzuteilen. Der Konfliktmediator Rosenberg war davon überzeugt, dass die Art und Weise unseres Sprechens eine entscheidende Rolle spielt bei unserer Fähigkeit, einfühlsam zu bleiben. Alexio Schulze-Castro präzisiert.
Die gewaltfreie Kommunikation ist keine Kommunikationstechnik, sondern es ist eher ein Tool, sich innerlich zu sortieren, um in eine bestimmte Haltung zu kommen, in eine wertschätzende Haltung zu kommen. Und dass ich mir meiner eigenen Bedürfnisse bewusst werde, worum es mir eigentlich geht in einer Sache, und gleichzeitig neugierig bleibe, welche Anliegen, welche Bedürfnisse, welche Aktien hat der andere dabei im Spiel. Und darüber ins Gespräch gehe.
Klingt einfach, doch die Umsetzung ist herausfordernd. Wie trotz der grundsätzlich gelösten Stimmung im Seminar immer wieder zu spüren ist.
Ich merke, so ganz einfach wird es nicht. Ja, also das braucht ein bisschen Übung.
Wer eine Pause machen möchte, der erhebe sich jetzt.
It's simple, but not easy, hat Begründer Marshall Rosenberg über die GFK-Methode gesagt. Es ist einfach, aber nicht leicht. Auch weil Menschen eben oft ganz andere Kommunikationsmuster verinnerlicht haben, wie Schulze-Castro erläutert.
Erzogen wurde ich natürlich mit Sätzen, wenn du schlechte Noten schreibst, dann ist Papa enttäuscht. Wenn du gute Noten schreibst, ist der Papa stolz. Also habe ich meinem Vater immer Gefühle gemacht. Umkehrschluss, wenn ich Gefühle habe, dann müssen ja sie irgendwas gemacht haben, irgendeinen Knopf gedrückt haben.
Wichtig sei aber, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, so der GFK-Trainer. Die richtige Kausalität herzustellen. Nicht zwischen den eigenen Gefühlen und der Handlung eines anderen, sondern zwischen eigenen Gefühlen und eigenen Bedürfnissen. In der Mitte des Sollner Stuhlkreises liegen, rund um eine kleine Plüschgiraffe, das Symboltier der GFK, gut 3 Dutzend gelbe Kärtchen. Auf denen stehen Bedürfnisse wie Gemeinschaft, Respekt oder Aufrichtigkeit. Werte, die viel besser als die subjektiven Gefühle Verständnis herstellen können, weil sie universell gültig sind. Drumherum sitzen Schulze-Castros Schüler und tragen nun Gesprächseinstiege vor. Für Konflikte, die jeweils typisch für sie sind.
Jetzt versuchen wir uns ja immer in die Position des Empfängers oder der Empfängerin zu versetzen. Wie geht es denn jemandem, der sowas hört? Deswegen möchte ich euch einladen, dass ihr nacheinander einen dieser Sätze, die ihr gerade formuliert habt, einfach mal vorlest. Steffi, magst du anfangen? Einfach einen der drei aussuchen.
Ich bin frustriert, weil ich gerne ein Miteinander hätte.
Ich bin hilflos, weil mir die Struktur fehlt.
Hätte ich ein kleines Feintuning. Es ist immer wirkungsvoller, die Fülle anzusprechen, also da, wo ich hin möchte. Wenn dir was fehlt, bist du im Mangel.
Würde ich jetzt mit anders formulieren, ich bin hilflos, ja, weil ich mir Struktur wünsche.
Genau, ich wünsche mir das. Ne? Dann kommt gleich die Energie, wie kriege ich das denn? Ne?
Konflikte im Privaten wie Beruflichen sind es, die die Teilnehmenden in Schulze-Castros Kurs bringen. Konflikte, wie jeder und jede sie hat. Der Streit ums Aufräumen mit der Partnerin, Auseinandersetzungen mit Arbeitskollegen oder die Beschwerde im Pflegeheim der Oma.
Gewaltfreie Kommunikation klingt für viele Menschen so, als würde man besonders höflich, freundlich, wohlwollend, weich umgehen miteinander. Und ganz im Gegenteil, gewaltfreie Kommunikation hat sehr viel Klares. Es ist also weniger ein Weichspüler als mehr ein Klarspüler, weil durch diese Bewusstseinsarbeit, die ja automatisch geschieht, wenn ich mich damit auseinandersetze, habe ich eine Klarheit, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und das kommuniziere ich auch.
Und was nehmen die Teilnehmer dieses Wochenendseminars nun konkret mit nach Hause?
Wie oft wir eigentlich in Konflikte geraten oder Missverständnisse entstehen, weil wir eine Situation nicht nur wahrnehmen, sondern eben auch sofort interpretieren, beurteilen, vielleicht auch verurteilen. Und da möchte ich jetzt achtsamer sein.
Was ich mir auf jeden Fall fest vornehme, ist, an meinem Gefühls- und Bedürfniswortschatz zu arbeiten, weil der erste Schritt ist überhaupt erstmal, die Gefühle und Bedürfnisse, die man erlebt, benennen zu können.
Achtsamer kommunizieren, gewaltfreie Kommunikation und wie diese funktioniert, ein Beitrag von Katharina Zeckau. Sie hören Bayern 2 mit Musik von der Folkgruppe Crosby, Stills and Nash. Der Titel Helplessly Hoping.
Helplessly hoping her harlequin hover nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside.
Helplessly Hoping, Folk Music auf Bayern 2. Sie hören Theologik. Heute geht es bei uns ums Kompromisse machen. Und das wollen die deutschen Bischöfe künftig nicht mehr bei einem ganz bestimmten Thema, nämlich dann, wenn es um rechtsextremistische oder rechtspopulistische Attitüden geht. In ihrer Erklärung Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar, die sie letzten Donnerstag bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Augsburg vorgestellt haben, zeigen die Bischöfe klare Kante gegen rechtsextreme Parteien und auch gegen die AfD. Letztere will sich beim Vatikan beschweren und wirft den Bischöfen vor, zu spalten und Menschen auszugrenzen. Gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Morgenroth habe ich das einerseits kompromisslose und andererseits voll auf Dialog setzende Positionspapier der Bischöfe noch einmal zusammengefasst.
Die deutschen Bischöfe machen sich Sorgen um die Zukunft der Demokratie im Wahljahr 2024, in dem in Deutschland nicht nur Landtagswahlen in 3 ostdeutschen Bundesländern anstehen, sondern auch Kommunal- und Europawahlen. Bedroht sehen die katholischen Bischöfe den demokratischen Diskurs, vor allem von rechtsextremen Parteien und deren Definition von Volksgemeinschaft.
Als Ethnos, das heißt als eine Art Abstammungs- und Blutsgemeinschaft, so wie es rechtspopulistische und rechtsextremistische Kreise versuchen,
erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing vergangenen Donnerstag in Augsburg.
Dagegen steht aber der Begriff des Demos, des Volkes, das sich aus der Gleichrangigkeit und Gleichwürdigkeit Gleichberechtigter unter gleicher Würde und gleichen Bürgerrechten zusammensetzt. Das ist das Bild der Demokratie unserer Gesellschaft.
Rechtsextreme Parteien, die von diesem Demokratiebegriff abweichen, seien für Christinnen und Christen nicht wählbar, sagte Betzing in Augsburg zum Abschluss der Deutschen Bischofskonferenz.
Kein ethnischer Volksbegriff, denn der hat Auswirkungen. Und das sieht man an den Programmen dieser Parteien, mehr noch an ihren klaren Äußerungen, dass es Ab- und Ausgrenzungen geben soll, dass das Solidaritätsprinzip eingeengt werden soll, unterschiedlich gehandhabt werden soll, je nachdem, woher die Menschen kommen und wo man sie vermeintlich zuordnen kann. Und nicht zuletzt das Stichwort der Remigration, die ja nichts anderes ist als eine beabsichtigte Deportation von Millionen von Menschen aus unserem Land, die haben uns aufmerksam gemacht, hellhörig gemacht und unsere klare Positionierung herausgefordert. Rechtsextreme Parteien und solche, die am Rande dieser Ideologie wuchern, können für Christinnen und Christen daher kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar.
Explizit nannte Betzing Parteien wie die Heimat, den Dritten Weg und die AfD.
Die AfD changiert zwischen einem echten Rechtsextremismus und einem Rechtspopulismus, der der schillernde Rand des Rechtsextremismus ist und von diesem ideologisch aufgeladen wird. Eine solche Partei zu wählen bedeutet, sich gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie in unserem Land zu stellen.
Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stefan Brandner warf den Bischöfen nach Veröffentlichung ihrer Erklärung Polithetze vor. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst sagte:
Ich kann Ihnen sagen, dass von meinem Büro aus auch der Kontakt zu Rom gesucht wird. Also wir werden schauen, dass die in Rom gut informiert sind über all das, was die katholischen Bischöfe hier umtreiben.
Fürsprecher hat die AfD auch unter Katholiken. Nicht zuletzt in Fragen zum Schutz des ungeborenen Lebens gibt sich die Partei christlich wertkonservativ. AfD-Vertreter unterstützten in der Vergangenheit, wie auch katholische Würdenträger, regelmäßig Veranstaltungen wie den Marsch für das Leben. Da müsse man als katholische Kirche künftig genauer hinsehen bei Demonstrationen für den Lebensschutz und auf Distanz gehen, sagte der Passauer Bischof Stefan Oster im Bayerischen Rundfunk.
Wir waren das Original und es wird gekapert und eben dann für die eigenen Interessen instrumentalisiert. Und das macht es natürlich dann tatsächlich problematisch, gell? Ist es dann noch die richtige Veranstaltung oder sollen wir uns jetzt sagen, wir lassen es, weil da auch die anderen mitgehen?
Oster unterstrich noch einmal, dass die Bischöfe Rechtsextremismus zwar kompromisslos ablehnen, nicht aber den Dialog mit Menschen, die sich von den Botschaften der Rechtspopulisten angesprochen fühlten.
Wir wollen mit den Menschen, die sich dahin gezogen fühlen und die manches an dem auch richtig finden oder manches von dem in Übereinstimmung mit dem christlichen Glauben finden. Ja, das ganze Thema Familienpolitik ist ja auch ein Thema, das uns echt am Herzen liegt. Wir wollen sagen, das wird dort instrumentalisiert, weil wenn ich sage, Familienpolitik in einem bestimmten Sinn ja, aber es müssen die richtigen Familien sein, ethnisch zum Beispiel, dann stimmt es schon wieder nicht mit unserem Familienbild überein. Dann sagen wir, okay, das, was als vermeintlich christliche Position daherkommt, wird auch wieder nur benutzt, um populistisch zu sein und Wählerstimmen zu gewinnen.
Viel Lob erntete die Erklärung der Bischöfe nicht nur von katholischen Laienverbänden und der evangelischen Kirche, sondern auch an der Kirchenbasis. Pater Steffen Brühl ist Stadtpfarrer in Freiburg und fühlt sich durch die Bischöfe in seinem Engagement gegen Rechtsextremismus gestärkt.
Mit dem Statement ist es klar, das ist jetzt keine Privatmeinung Steffen Brühl, sondern das ist die Meinung der katholischen Kirche in Deutschland. Und das ist für uns auf jeden Fall eine Rückenstärkung, dass wir in unserem Bemühen, das deutlich zu machen, dass unsere Demokratie wertvoll ist, dass wir in einem Land leben wollen, das tolerant ist, dass die Menschenwürde achtet, dass das der richtige Weg ist und dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Keine Kompromisse mit völkischem Gedankengut mehr. Eine klare Positionierung der Deutschen Bischofskonferenz.
De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan, ¿cuándo llegarás para cantarles? De todas las lunas que miramos, solo quedan algunas memorias. Cuando nos reímos, cuando nos tuvimos, en las calles de Madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo. Cuando nos bailamos, cuando nos perdimos.
Natalia Lafourcade ist das auf Bayern 2. Mit ihrem Song De todas las flores endet diese Ausgabe von Theologik. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Dechert.
Zum Schluss noch einige Gedanken zum Gedenken an Alois Glück. Sie haben es vielleicht mitbekommen, der ehemalige bayerische Landtagspräsident ist heute im Alter von 84 Jahren verstorben. Alois Glück war engagierter Katholik und als solcher unzählige Male auch in Theologik zu Gast. Glück war von 2009 bis 2015 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, dem obersten Laiengremium in Deutschland. Im September 2013 hatten wir Alois Glück unsere Gretchenfragen in der Rubrik Was glaubst du gestellt und seine Antworten haben wir anlässlich der heutigen Nachricht von seinem Tod noch einmal für Sie aus dem Archiv geholt.
Was glaubst du?
Ich glaube, dass wir in einer kirchenhistorischen Zeit leben, an einem Wendepunkt unserer Kirche. Und ich glaube, dass es zu vielen Veränderungen kommen wird, die wir immer wieder erhofft haben.
Was hoffst du?
Ich hoffe eine Kirche, die mehr auf die Menschen zugeht, die von der Lebenssituation der Menschen her ausgeht und nicht gewissermaßen gesetzesmäßiger Rigorismus das Handeln bestimmt.
Was liebst du?
Ich liebe eine Kirche, die eine innere Freiheit hat für unterschiedliche Glaubenswege, unterschiedliche Glaubenserfahrungen, für die offene Diskussion und auch für die innerkirchliche Weite und Solidarität.
Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
Ich hoffe, dass der Papst die Kraft hat, die Kirche so zu verändern, weil wir spüren diese Signale von oben, wie wichtig die sind. Und dass er die richtigen Mitarbeiter jetzt findet, weil er es allein nicht leisten kann.